wenn es jetzt richtig heiß und feucht ist, kannst du innerhalb von einer Woche skelettieren durch Fäulnis und Maden auch noch.
Aber Maden kommen erst später. Erstmal kommt, nee, was auch, kommt als erstes? Jetzt ist der Mörder gerade aus der Tür und jetzt. Hallo und herzlich willkommen bei der allerersten Folge von Unausgesprochen, dem Tabu-Podcast. Mein Name ist Cordelia Röders-Arnold, ich bin Head of Menstruation bei Einhorn und ich lade mir in diesem Podcast spannende Persönlichkeiten ein, die mit mir über Dinge reden, über die mehr geredet und vor allem gewusst werden muss. Beginnen werden wir mit dem Ende. Ich spreche übers Sterben, ein Thema, das mich ehrlich gesagt fasziniert und gleichzeitig total abschreckt. Deshalb habe ich mir für die Premiere des Podcasts direkt einen Vollprofi rangeholt. Mein heutiger Gast ist Dr. Marc Benecke. Er ist Spezialist für forensische Entomologie, das heißt, er kann anhand von Insekten auf Leichen Rückschlüsse zum Tod ziehen. Er ist Buchautor, Politiker und Vorsitzender der Transsilvanischen Dracula-Gesellschaft. Er hat Angst vor Spinnen und ekelt sich vor Haaren im Abfluss. Er ist der Herr der Maden und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Marc und ich sprechen über seine wichtigsten Fälle, über Schneckensex und das Sterben. Darüber, was im Körper passiert, wenn wir Menschen sterben und was das mit einem umgefallenen Kühlschrank zu tun hat. Darüber, was passiert, wenn der Planet stirbt und was wir dagegen tun können. Und wir sprechen darüber, wie wir alle ein bisschen mehr auf Indizien und Fakten schauen können, statt immer nur zu glauben. Für mich war es ein besonders aufregendes Gespräch, weil ich ein großer Fan von Marc und seiner Sachlichkeit bin. Und es hat mich beeindruckt, wie nüchtern er über den Tod und seine Begleiterscheinungen spricht. Ungefähr auf der Hälfte des Gesprächs könnt ihr ein signiertes Exemplar von Marcs neuem Buch »Mein Leben nach dem Tod, wie alles begann« gewinnen. Jetzt aber Vorhang auf, Manege frei für Dr. Marc Benecke. Deine Mutter heißt Ruth. So viel weiß ich inzwischen schon. Okay, Marc, was ist der Tod?
Das Aufhören aller energieumsetzenden Vorgänge im menschlichen Körper, im tierischen Körper, im pflanzlichen Körper. Also wenn einfach nichts mehr funktioniert.
Das heißt, der Tod tritt ein, wenn gar nichts mehr läuft.
Genau, und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du es jetzt festlegen kannst, aus kulturellen oder medizinischen, sozialen, politischen Gründen. Zum Beispiel sagst du, Gehirntod reicht mir, das heißt, ich kann den Kreislauf weiter im Krankenhaus stabilisieren, damit ich zum Beispiel Haut, Leber, Niere, Hornhäute, Knochen und so weiter entnehmen kann und das kranken Menschen geben kann. Dann würde ich sagen, okay, sobald es Gehirntod ist, spürt derjenige nichts mehr. Ist egal, ob der Kreis noch läuft, ist er tot. Oder wir in der Kriminalistik oder genauer gesagt der Kriminalbiologie, wir würden sagen, du bist tot, wenn du verfault bist oder wenn du zerstückelt bist. Oder eine andere, die letzte Definition, die mehr so die Polizisten und Polizistinnen anwenden, ist, wenn man Totenflecken sieht, weil dann der Kreislauf nicht mehr funktioniert. Und da du nach kurzer Zeit, wenn der Kreislauf nicht mehr funktioniert und das Blut Richtung Schwerkraft, also Erdmitte in diesem Fall, sinkt und dadurch die Totenflecken bildet, weißt du sicher, dass derjenige keine Durchblutung mehr im Gehirn hat. Also ist er auch tot. Also da siehst du schon, das sind drei völlig verschiedene Todesfestlegungsmethoden.
Voll interessant. Das heißt, für dich ist aber der Tod visuell. Also wenn jemand verfault ist oder zerstückelt, dann ist er erst tot?
Ja, das ist geht aber nicht. Ja, das stimmt. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Das ist tatsächlich sehr visuell. Kannst du auch riechen manchmal stärker natürlich als beim Gehirntod oder so. Da riecht man ja nichts, wenn das ein vernünftiges Krankenhaus ist. Aber es geht nicht so ums Visuelle. Also du hast schon recht, man sieht ja nur mit den Augen, ob der zerstückelt ist. Aber ich sag jetzt mal, man könnte es ja auch tasten im Grunde genommen. Denn Fäulnis auch, die könntest du riechen, die könntest du tasten. Also es ist jetzt keine aus sich heraus unbedingt visuelle Festlegung.
Cool. Du bist Kriminalbiologe. Wie muss ich mir deinen Morgen vorstellen?
Ich mache mir einen Kaffee. Und Dusche.
Ich habe gelesen, dass ihr gar keine richtige Wohnung habt. Stimmt das?
Ja, also wir haben bis vor kurzem im Labor gewohnt und Gericht ist richtig, ja. Also es ist sehr eindrucksvoll gewesen oder ist es auch immer noch sehr eindrucksvoll zu sehen, unter welchen Bedingungen ich so in meinem Leben schon eigentlich immer näher an der Universität, also zum Beispiel in den Philippinen, wo ich sehr ein A-Labor aufgebaut habe, das erste, was sie da hatten, das geht. Kriminalbiologische, habe ich einfach in so einem Betonquader gelebt. Da war gar nichts drin, da war halt nur ein Bett und ein Stuhl und ein Tisch drin. War aber, und ein Wasseranschluss, was sehr wichtig ist natürlich, mit sauberem Wasser. Oder im Labor haben wir einfach immer unser Bett stehen gehabt, meine Frau und ich jetzt Ewigkeiten lang. Ich habe auch schon mal ein paar Jahre auf dem Feldbett gepennt, was in der Ecke irgendwo stand. Ja, es stimmt.
Mhm. Und jetzt habt ihr aber eine Wohnung?
Ja, kein Kommentar.
Okay.
Nichts Nennenswertes.
Und du bist super viel unterwegs. Das heißt, du stehst auf, duscht, machst den Kaffee. Und wie geht dein Tag weiter?
Ja, kommt drauf an, wo ich aufwache, ne? Also ich mache halt das, wo ich gerade bin. Also heute bin ich jetzt dann, haben wir versucht, irgendwas Veganes zu finden bei der sehr guten Bäckereikette Kamps, die es vernünftig auszeichnet und wo man auch schon immer ausgelacht wird, weil wenn du nämlich ein Franzbrötchen, eine Apfeltasche, eine Breze bestellst, hast du immer mal wieder einen, der dich dann so ganz mit Augenzwinkern an und gesagt, na, veganes Menü. Also aber nett, ist nett gemeint. Also das passiert oft auf Tour oder wir haben halt selber was mitgenommen, weil das die drei veganen Produkte vom Kamps sind. Deswegen. Ah. Und die anderen Bäckereien, die scheißen drauf. Also zum Beispiel eine sehr große Kette, die es deutschlandweit gibt, zeichnet mit Absicht es nicht aus. Also steht mit Absicht nicht vegetarisch oder vegan dran.
Sodass Warum?
Weil es Arschlöcher sind.
Oh.
Und so geht das dann weiter. Oder weiß nicht, wir haben Brot mitgenommen, Brotscheiben und schmieren uns eine Paste vom Rossmann oder vom DM oder sowas drauf. Oder so. Und dann sitzen wir irgendwann im Zug und fahren irgendwo hin oder ich sitze im Labor und gucke mir Spuren an oder ich bespreche mit der Tina, meiner Mitarbeiterin, Akten oder wir gucken uns an, was an Fällen reingekommen ist mit der Post, weil wir das nur auf schriftliche Weise machen, ja, und nicht als E-Mail-Anhänge.
Du bist wahnsinnig vielseitig, ich habe es gerade schon erzählt, dass es sehr viele unterschiedliche Starts in den Tag oder Tage für dich gibt. Du hältst Vorträge, heute Abend hier im Babylon ausverkauft, natürlich. Das wird bestimmt ein cooler Vortrag.
Ja, das wird sehr cool, weil ich den nämlich gerade eben erst im Zug zu Ende zusammengebaut habe und ganz viele spannende Sachen entdeckt habe. Und es geht ja um Serienmord in den 20er Jahren. Da habe ich wirklich wunderschöne Fälle gefunden mit auch sehr gutem Bildmaterial, weil ich die alten Bücher zu Hause habe. Die hatte ich schon alle abfotografiert, die Fotos da draus und so. Also es ist richtig gut und es ist einer, den ich noch nie gehalten habe. Du sitzt mir am Vorabend der Premiere, sitzt du mir gegenüber.
Was für eine Ehre.
Ehre nicht, aber es merkst du das Knistern in der Luft?
Ich merk's. Ja. Und ich frage mich, was haben die 20er Jahre, was war da so toll, besonders?
Das Knistern in der Luft. In Wirklichkeit sind es Einhornkondome, aber okay, es knistert. Ja, die 20er Jahre sind, das siehst du jetzt gerade am Berliner Bahnhof auch, das können die Leute jetzt natürlich nicht sehen, weil es ein Podcast ist. Wer jetzt Anfang, Mitte Dezember 2019 am Berliner Bahnhof ist, ist alles voll mit diesem Märchenglamour, mit den Bauchtänzerinnen und Marlene Dietrich und den Theatern in Berlin und Erich Kästner sagt, man weiß gar nicht, in welche Theatervorstellung man noch gehen soll. Es sind zu viele Theatervorstellungen und alles tanzt und kokst und trinkt Champagner und alles ist schön. Aber das ist natürlich kompletter Bullshit. Die Leute waren halt arm wie die Sau, ne? Und klar haben vielleicht, ich weiß nicht, wie viel Prozent, setze irgendeine Prozentzahl ein, der Menschen konnten sich das leisten, die Federn und die teuren Kleider. Aber der Rest der Menschheit hat also da gedarbt. Nach dem Ersten Weltkrieg und dann auch durch die Wirtschafts-Hin- und Her-Bewegungen, um es mal freundlich zu sagen, und natürlich auch die mangelnde Absicherung von Arbeitern und Arbeiterinnen und sowas, von Frauenrechten wollen wir noch mal gar nicht reden. Also den Teil möchte ich lieber darstellen. Ich bin der Mann fürs Schattige und Finstere.
Und was ist Finsteres passiert? Kannst du was über einen Fall erzählen, der dich besonders, den du besonders spannend fandst?
Ja, also es gibt vier Fälle eigentlich. Ich will es jetzt aber nicht zu so serienmordlastig machen. Ich erwähne mal einen, vielleicht den bekanntesten oder zwei der bekanntesten. Das war Fritz Hamann, der in Hannover Puppenjungs getötet hat, die übrigens nicht sehr klein waren. Also das waren also.
Was für Jungs?
Die Puppenjungs hat er die genannt. Also Jungs, die am Bahnhof rumhingen und entweder Heimkinder waren oder obdachlos, würde man heute sagen. Also nicht das echte Obdachlos, aber sie möchten nicht zu ihren prügelnden, saufenden, psychisch kranken oder sonst wie unangenehmen Erziehungsberechtigten zurück. Wobei, also ich meine nichts gegen psychische Krankheiten, da kann ja keiner was für, aber ich will nur sagen, für Kinder ist das oft extrem scheiße und anstrengend, darum geht's jetzt. Und die hat er dann aufgesammelt, er war auch, hat mit der Kriminalpolizei kooperiert, galt auch als kriminaler Hamann in der Umgebung, hat einen Fleischwolf zu Hause stehen gehabt, die Puppenjungs haben oft so Hasen und sowas mitgebracht, sodass er auch einen Grund hatte, warum er das Fleisch verkauft hat, aber er hat über 20 von denen hat er halt beim Sex getötet und dann das Fleisch an Nachbarn verkauft. Was? Und die Kleidung hat sein Geliebter, also das war so ein Liebespaar, der Grams war das, haben die Altkleider verkauft und so. Und das gab's, in Berlin gab's auch ähnliche Fälle, also ich erzähle noch einen aus Berlin und einen aus Düsseldorf noch und einen aus einem Bereich, der heute in Polen ist, der auch Menschen gegessen hat. Und diese ganzen sexuellen Abweichungen, die hat man damals nicht verstanden. Also es gab damals ein Buch, das ist rausgekommen, ja, Ende des 19. Jahrhunderts, das war die Psychopathia Sexualis von Krafft-Ebing. Und da merkt man noch das, was man heute auch noch merkt, wenn es um sowas geht, dieses ganze sexuelle, damals hatte man das abweichend genannt. Mhm. Da wusste man noch nicht, dass es keine sexuellen Abweichungen gibt. Es gibt keine sexuelle Norm, es gibt keine Abweichung. Aber damals dachte man, das gäbe es. Und der hat die dann alle so schön aufgelistet und die ganz schlimmen Stellen nur auf Lateinisch, damit man die ohne Lateinkenntnisse, die natürlich kaum jemand hatte, nicht lesen kann und so. Also das war so eine ganz sexuell aufgeheizte Sache. Und es ist eigentlich lustig, dass sich das jetzt genau 100 Jahre später echt 1:1 wiederholt. Es ist gerade Samuel Little in den USA aufgeflogen. Da wusste man noch nicht mal, dass es überhaupt die Serientaten gibt von ihm, weil er Sexarbeiterinnen umgebracht hat. Wohlgemerkt, wir reden von 2019. Also der hat Dutzende und Aberdutzende, ich glaube über 90, 92 Frauen getötet. Und nochmal, also es ist nicht die Geschichte, die wir aus den 1990er Jahren kennen, der schlaue Ermittler, die schlaue Ermittlerin kommen und dann irgendwie lösen die das unter abenteuerlichen Bedingungen, sondern niemand hat gewusst, dass die Frauen tot und verschwunden sind. Also den Bogen spanne ich dann heute Abend.
Wow, was interessiert dich an diesen Fällen? Sind es die Abgründe der menschlichen Seele oder das Psychologische dahinter? Oder sind es die Fälle selbst, die Spuren, wie sie aufgedeckt wurden? Was ist das, was dich da fasziniert?
Nee, also die Spurenkunde war damals in den 20ern auch schon ganz gut vorangeschritten. Also Hautleistenabdrücke, also auf der Fingerbeere, also an der, wie soll man sagen, an der Unterseite vorne am Finger hast du ja diese Linien und also Fingerabdrücke und die, sie guckt gerade auf ihre Finger.
Habe ich auch.
Hast du alles auch. Gut. Und die hinterlässt man sozusagen, wenn jetzt auf den Spiegel, wir sind ja in so einem Raum, wo man sich schminken kann, also da ist, kannst du auf den Spiegel fassen, dann hat man die drauf, weiß ja jeder, der eine Brille hat oder schon mal auf eine glatte Oberfläche gefasst hat. Und das wurde in Dresden 1904, am 1. April 1904, hat der Polizeipräsident von Dresden gesagt, das machen wir jetzt auch. So, jetzt reicht's. Ne? Die anderen Länder hatten das schon. Und deswegen war diese, was wir heute auch wieder haben, durch Serien aus den 1990ern, CSI und so, aber heute auch noch so Serien mit True Crime, welche laufen denn noch? Ich glaube, Autopsie, Medical Detectives und so, dass die Wissenschaft löst das schon. Also das war alles wie damals. Ich komme mir wirklich vor, als ob wir einfach 100 Jahre, ein Reset 100 Jahre gemacht hätten. Und deswegen ist die Spurenkunde immer spannend für mich, weil ich das beruflich mache, aber das gab es alles schon. Natürlich keine DNA und keine Handydatenüberwachung, aber nee, das Spannende ist wirklich das Übersehen des Offensichtlichen. Also das war klar, dass der Hamann, dass da mehr Puppenjungs reingehen, als wieder rauskommen. Das haben alle Nachbarn mitbekommen. Es war klar, dass Karl Denke, das ist einer der Fälle, die ich vorhin erwähnte, im heute polnischen Gebiet, also damals Münsterberg hieß die Stadt damals, es war klar, dass da irgendwas nicht stimmt, dass der nicht einfach nur der kauzige, ruhige, in der Stadt aufgewachsene Typ ist, der maulfaul ist, so steht das im Originalbericht, sondern irgendwie war das doch seltsam und man hat ihm das einfach nicht zugetraut. Also mir geht es eher darum, wir sehen unheimlich viele Dinge nicht, die offensichtlich sind. Aktuell Klima. Mhm. Ne, die Leute, die einfach sagen, nö, das wird schon werden. Und gleichzeitig ist vor genau einer Woche der Artikel erschienen in der Nature, dass wir wahrscheinlich innerhalb von 1000 Jahren 10 Meter Meeresspiegelanstieg haben werden. Also das kann man gar nicht aussprechen, was das bedeutet. Also dieses Nichtsehen von völlig offensichtlichen Tatsachen, die messbar sind, die nicht von meinen Denken oder Glauben abhängig sind, das finde ich spannend. Wir laufen dauernd durch die Welt, wir laufen durch ein Märchen, was wir uns selber konstruieren, aber das müsste nicht so sein. Wir könnten doch einfach mal messen, anstatt zu quatschen. Und das interessiert mich. Das ist egal, ob es jetzt in den 20ern oder also vor 100 Jahren in den 20ern stattfindet oder jetzt in den kommenden 20ern.
Du hast schon relativ früh angefangen, Dinge zu messen. In so einer Zeit, in der ich mich erinnern kann, dass der Gipfel meiner wissenschaftlichen Tätigkeit war, Urzeitkrebse aus dem Yps-Heft anzulegen.
So alt bist du doch gar nicht.
Doch, ich, doch, doch.
Wie alt bist du?
30. Nee, stimmt gar nicht, 32. Ich vergesse immer, dass ich nicht mehr 30 bin. Ja, Mist. Aber mein Lieblingsheft war das Yps-Heft als Kind.
Wow, dann hast du schon sozusagen die sechste Wiederauflage der Urzeitkrebse erlebt. Das ist ja genau, super geil. Ja. Sweet.
Ja, die Urzeitkrebse war natürlich immer das absolute Highlight. Und genau, aber wissenschaftlicher wurde es bei mir dann auch nicht mehr. Aber ich weiß, dass du als Kind dich sehr intensiv schon quasi mit dem Messen und dem wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigt hast. Schreibst du auch in deinem tollen neuen Buch Mein Leben nach dem Tod? Was?
Ich halte das mal kurz hoch.
Halt es mal hoch, jetzt könnt ihr es sehen. Super Buch.
Das ist ein super Buch. Ich habe gerade eins für ihre Mutter signiert.
Genau, es gibt es zu Weihnachten.
Sehr gut.
Genau, du hast dich schon als Kind wahnsinnig viel damit beschäftigt. Erzähl mal, was du da, wie das kam. Das fand ich nämlich richtig cool.
Innerer Antrieb. Also heute, ich kann es dir ja nur aus heutiger Sicht erzählen. Ne? Damals habe ich mir keine Gedanken gemacht, mein Bruder auch nicht. Also mein Bruder ist also Berufsprogrammierer seit immer. Mhm. Also er hat nie was anderes gemacht. Er ist vom Beruf Programmierer und hat auch keinen anderen Beruf ausgeübt. Mein Bruder hat seiner Frau, als er sie kennengelernt hat und dann festgestellt hat, das ist die Richtige, hat er die Computer von den beiden vernetzt, tatsächlich. Aber vorher nicht. Also, und ich habe halt, zum Beispiel, also ein typischer Fall wäre, ich habe versucht rauszukriegen, warum man von einem Kassettenrekord auf den anderen Ton überspielen kann. Das hat mir nicht eingeleuchtet. Dann habe ich alle Steckverbindungen verschieden gesteckt und immer aufgeschrieben, bei welcher es klappt, bei welcher es nicht klappt. So halt. Ist jetzt nicht so spektakulär. Oder meine Eltern haben mich auch manchmal abgehalten, wenn es zu viel wurde. Ich habe zum Beispiel mal alle von dem sogenannten Braungeld, also ein und zwei Pfennigstücke damals, genommen und habe dann rausgekriegt, dass eine kleine Buchstabe da drauf steht, der sagt, wo die Prägestätte ist und das Jahr. Und dann habe ich gedacht, das ist doch eine super Sache. Jetzt sammelst du mal alles an Braungeld ein, was du findest und sortierst das nach Prägestätte und Jahr. Und dann hat und dann hat meine Mutter aber gesagt, so jetzt ist gut.
Ist
jetzt
genug sortiert,
komm mal
Marc.
Essen, ja. Jetzt gibt's Essen.
Und du hattest einen Chemiebaukasten, habe ich gelesen.
Ja, genau. Also das nannte man Baukasten. Das sind natürlich keine Baukästen. Mein Bruder hatte eher die Ingenieursbaukästen, wo du wirklich was zusammenbauen konntest, von Fischer Technik und Lego oder sowas. Aber ich habe eher chemische Experimente gemacht, müsste man sagen, und physikalische Sachen. Habe ich auch später dann sogar einen eigenen Kasten für die Spielefirma Ravensburger machen dürfen. Und auch einen Forensikkasten. Und das fand ich eigentlich sehr gut, weil das ist so, also niederschwelliger geht's nicht mehr. Also du kannst ein Kind alleine in ein Zimmer damit setzen, es macht nichts kaputt, es fliegt nichts in die Luft, es kann sich gut beschäftigen und es ist selbsterklärend, weil eine gute Anleitung dabei war. Das habe ich dann bei meinem Kasten Jahrzehnte später auch gemacht. Da haben wir gesagt, das Wichtigste ist eine gute Lupe und das gute Buch. Der Kasten ist nur, ein bisschen Zuckerstreusel obendrauf.
Ist die gute Lupe jetzt auch dein wichtigstes Instrument? Ich habe gesehen, du hast wahnsinnig viel dabei.
Ja, ist wirklich so.
Also hast du das immer dabei, diese Tasche?
Diese Tasche habe ich immer dabei, also das können die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht sehen. Aber hast du so einen Begriff für die, wie Lady Gaga, so deine kleinen Monster oder so? Oder wie nennst du
deine kleinen Mäuse?
Deine kleinen Mäuse. Also deine kleinen Mäuse können das jetzt nicht sehen oder hören. Aber ich zieh's mal raus.
Die kleinen Monster, genau. Eine schwarze Umhängetasche.
Schwarze Umhängetasche, da ist alles
kennst
fest.
Du dieses Format, das machen YouTuber ganz oft und YouTuberinnen, What's in my bag? Die packen dann ihre Bag aus.
Mache ich jetzt.
Und, genau,
also What's jetzt kommen die Rapunzel Organic Mints Lemon, kommen als erstes raus, da ist aber nur mein Zahnaliner drin. Ah. Und hier ist die gute Lupe. Ich halte sie mal hier hin und da kannst du Sachen mit vergrößern. Wow.
Das ist sogar eine richtig gute.
Das ist eine richtig gute und ich hatte vorher so ganz kleine für Insektenkundler und Insektenkundlerinnen, aber die ist jetzt halt von einer sehr guten Lupenfirma.
Ja, und benutzt du die im Alltag auch regelmäßig?
Ja, ich mache regelmäßig Fotos eigentlich vor jedem Vortrag, damit Leute sehen, was sieht man, wenn man normal guckt, was sieht man, wenn man näher rangeht, so wie ein Kind, was sagt so, guck mal Papa oder Mama. So, und dann, was ist wirklich da? Also das ist noch viel größer. Und dann fotografiere ich das und zeig das den Leuten immer. Ja.
Für welchen Part deiner Arbeit ist diese gute Lupe besonders relevant?
Für diese, also ehrlich gesagt, hauptsächlich für... Moment, ich mache mal gerade meine Tasche zu. Also für Vorscannen von Spuren, also wenn ein Hemd reinkommt oder eine Hose, dann kannst du mal grob drüber gucken, ob irgendwas auffällig ist, eine Naht kaputt ist, vielleicht Sperma, mögliches Sperma oder Blut irgendwo dran ist, sowas. Aber du fasst das natürlich noch nicht an, deswegen ist es besser erstmal gucken ohne anfassen.
Was mich jetzt wahnsinnig interessiert, ich habe vorhin, sind wir kurz abgebogen, als ich dich fragen wollte, du machst wahnsinnig viel, du hältst Vorträge, du untersuchst Spuren, du unterstützt die Polizei bei Mordermittlungen, bist quasi ein selbstständiger Sherlock Holmes.
Sherlock Holmes ist auch selbstständig.
Du bist quasi ein Sherlock Holmes. Genau. Du bist quasi Sherlock Holmes.
Wow. Aber ist schön. Ich bin auch Mitglied von Sherlock Holmes Gesellschaften und habe eine.
Und du bist der Präsident der transsilvanischen Dracula-Gesellschaft. Und du bist Politiker und du bist Autor. Und ich frage mich, welcher Teil deiner Arbeit macht dir am meisten Freude? Worüber wärst du richtig traurig, wenn du das morgen nicht mehr wärst?
Also. Am lustigsten oder am schönsten oder am spannendsten und am stärksten meine Langeweile verhinderndsten ist, dass es immer durcheinander geht. Also das ist übrigens bei Sherlock Holmes genauso. Wenn dem langweilig ist, dann nimmt er ja Drogen und schießt die Initialen der Königin in die Wand und so, weil ihm halt langweilig ist. Also das ist bei mir tatsächlich genauso. Es ist eigentlich Langeweileverhinderung. Ja, und verzichten kann ich auf alles. Also das ist eine Sache, die ich gelernt habe. Also du kannst auch auf das Schönste und Beste verzichten, das ist nicht schlimm. Das ist kein Problem. Also es geht darum, dass man irgendwie so weiterlebt oder das Leben von anderen in einer angenehmen Art berühren kann, dass es halt irgendwie weitergeht. Aber du kannst jetzt nicht sagen, auf das und das würde ich niemals verzichten. Das hat keinen Sinn. Dann hängst du dich an irgendwelche Sachen dran, die möglicherweise schon ihre Funktion oder ihren Sinn verloren haben oder halt die dich behindern daran, sozusagen den Weg zu gehen, der angenehmer oder schöner für dich und für andere ist. Mhm. Deswegen.
Also die Mischung ist quasi, das macht's perfekt.
Ja, aber es ist auch nicht eine bestimmte Mischung, sondern das ist die Tatsache, dass einfach ganz viele Bällchen im verschiedene Bällchenfarbenbad drin sind, sozusagen. Ja. Da darf aber dann noch eine Farbe mal fehlen, weil die jetzt verboten ist, weil die giftig ist oder so, ist dann halt so.
Und dann kommt eine neue, suchst du dir eine neue
dazu? Kommt eine neue oder es entsteht irgendwas Neues oder ich gehe raus aus dem Bällchenbad und mach ein Steinchenbad.
Du bist Kriminalbiologe.
Ja.
Und hast wahnsinnig viel mit Spuren zu tun, unter anderem mit Blutspuren. Ich habe mich gefragt, ob Menstruationsblut jemals eine Rolle in einem deiner Fälle gespielt hat?
Hat es auch in meinen Fällen, aber erstmal grundsätzlich ist eine sehr alte Frage, wie kann man das unterscheiden von anderem Blut? Und die einfachste Methode ist natürlich nach den Hautzellen zu gucken, die da mit ausgeschieden werden in dem Menstruationsblut. Wir hatten einmal einen Fall tatsächlich, wo Blut an der Hose einer Frau war, die ihre Mutter getötet haben soll. Aber da steht bis heute im Raum, ich habe die Hose zu Hause und die Spur, aber wir wollen die erstmal nicht anfassen, bevor wir uns nicht ganz sicher sind, was wir machen, dass das eben einfach also von der Schmierblutung Menstruationsblut ist. Ja. Also hatte ich auch schon mal mit zu tun.
Ah, spannend. Wusstest du, dass Menstruationsblut das reichhaltigste Blut im Körper ist?
Was heißt denn reichhaltig?
Da sind ganz viele Nährstoffe drin, die sonst im normalen Blut nicht drin sind. Und ja, ich glaube, es gibt Forscher, die daraus Herzzellen machen können, aus Menstruationsblut.
Ja, klar, natürlich. Also Menstruationsblut ist deswegen so reichhaltig, weil natürlich viel Gewebe da drin ist. Ne? Also das liegt jetzt nicht an dem Blut an sich, sondern eher an den beigemischten Bestandteilen, die, sagen wir mal, technisch nicht zum Blut gehören, aber die natürlich in dieser Tasse, die ihr da anbietet, der Menstruationstasse, dann natürlich drin zu sehen oder zu unter Mikroskop aufzuspüren sind. Ja klar, du kannst aus Blutzellen häufig mittlerweile andere Zellen gewinnen. Das war früher sehr, sehr schwierig, da musste man die Stammzellen sehr, sehr aufwendig gewinnen, aber jetzt 2019 und dann demnächst 2020 sind Methoden entwickelt worden, wie das schneller geht. Und Menstruationsblut enthält, ja, da kommst du halt gut dran und enthält halt viele Bestandteile. Mhm. Aber ich denke, es gäbe auch viele andere Techniken oder andere Körperteile, wo man das machen kann. Also ich ist es aber gut, dass du das sagst, weil wir ja vorhin vor dem Interview darüber geredet haben, dass viele Leute Körperflüssigkeiten irgendwie gruselig oder unschön finden. Also das ist natürlich totaler Unsinn. Die gehören genauso dazu wie alles andere auch.
Absolut. Jetzt ist die Mutter der Menstruierenden gestorben oder ermordet worden. Du kommst an den Tatort. Was machst du als erstes am Tatort? Wie ist es? Die Tür geht auf und dann?
Das hängt davon ab, was die Polizei möchte. Also ich bin der Hilfswissenschaftler, ja. Also rechtlich gesehen ist es so, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Und beauftragt mehr oder weniger die Polizei oder früher hat man gesagt, irgendwie das sind die Vorgesetzten oder die Auftraggeber oder so. Sagt man heute natürlich nicht mehr, sondern sagt, die Polizei ermittelt und die Staatsanwaltschaft leitet das irgendwie so ein bisschen. Und ich bin das letzte Glied in der Kette. Und wenn die Polizei sagt, ja, mal guck dir jetzt einfach bitte mal nur DNA-Spuren an, es geht auch nur um die Ecke, dann mache ich das. Wenn die aber sagen, irgendwas ist hier komisch, dann darf ich alles machen in Absprache mit den Leuten. Zum Beispiel, dann gehst du zu dem, der die Fingerabdrücke macht oder zu der und sagst zu der, hör mal, ich würde an der Ecke gerne mit einem sterilen DNA-freien Wattetupfer was abreiben. Stört das deine Spuren? Und wenn die Person dann sagt, nee, da wollte ich aber noch Fingerabdrücke, also diese Linien auf der Haut machen, dann müssen wir uns halt einigen. Oder wenn ich Fotos machen will und dann hingehen muss an diese Stelle und jemand sagt, nee, geh da mal lieber nicht hin, da wollen wir noch Fasern abkleben, dann gehe ich halt erstmal nicht hin. Also es ist eine ganz starke Abstimmung von allen Beteiligten und da gibt es kein System.
Du wirst meistens von der Polizei dazugerufen, wenn sie einen Experten brauchen, der was ganz konkret macht, wenn es um die Lagedauer einer Leiche geht? Oder?
Genau, also das ist früher sehr häufig gewesen, dass sie einfach mal gucken wollten, kann man die Liegezeit einer Leiche anhand des Alters...
Lagedauer heißt auch gut, Liegezeit.
Lagedauer ist dasselbe. Ach so. Ja, Lagedauer, Liegezeit, ist alles dasselbe. Ja. Kann man das berechnen anhand des Alters von Insekten, die auf der Leiche drauf sind? Und haben wir eine Tabelle, die uns sagt, wie schnell diese Insekten wachsen? Und haben wir die Temperatur? Weil Insekten abhängig von der Temperatur schneller wachsen. Je wärmer es ist, umso schneller wachsen die. Das ist früher sehr oft der Fall gewesen. Heute hat man aber wahrscheinlich über Handydatenauswertung, vermute ich mal, sehr, sehr viele räumlich-zeitliche Informationen, sodass das meistens nicht mehr, oder auch sehr viel Kameraüberwachung. Es sind sehr, sehr viele Kameras installiert mittlerweile. Also unglaublich viele Kameras. Das ist wirklich, es ist wie eine, ich fühle mich jeden Tag wie in einem Science-Fiction-Film, wirklich jetzt, so wie im Minority Report. Also deswegen ist das vielleicht nicht mehr ganz so häufig. Dann haben wir Blutspurenuntersuchungen, also zum Beispiel echter Fall, eine Frau sagt, das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich zu meinem Mann, der mit einer Stahlstange vor mir steht, sage, keine Ahnung, Berthold, was machst du da? Hör auf, das tut weh. Und danach erinnere ich mich an nichts mehr oder so. Ne? Und dann sagt man, okay, kann ja sein, dass sie das jetzt erfindet, um den Berthold ans Messer zu liefern, weil sie einen Lover hat. Oder es kann sein, dass der Berthold, weil er Geld macht, Sex oder sonst was will, seine Frau erschlagen wollte. Oder es war ein Unfall. Und dann kann man anhand der Blutspuren, die von der Stange abgerissen sind, also weggeflogen sind von der Stange, kann man genau sehen, wie die Stange bewegt wurde. Und wenn das mit dem übereinstimmt, was die Frau sagt, kann man sagen, aha, da erinnert sie sich richtig. Dann haben wir eine Spur, die die Aussage unterstützt. Während wenn das überhaupt nicht damit in Einklang steht, sagt man, ja, sie haben halt einen Schlag auf den Kopf bekommen. Ist ihre Aussage jetzt in dem Zusammenhang vielleicht nicht so.
Das heißt, man guckt, man hat an der Wand eine Blutspur und misst dann aus, wo muss die Person gestanden haben, mit wie viel Schwung muss die mit was drauf losgeschlagen haben.
Ja, genau. Also das wäre ein Beispiel. Oder auch, was die meisten Menschen im Fernsehen oder im Kino nicht so sehen, du hast nur zwei Gegenstände, ein Beil und in den USA ein Baseballschläger, in Deutschland irgendeine Planke oder irgendwas. Und das finden die bei einer Hausdurchsuchung in zwei verschiedenen Etagen bei zwei verschiedenen Mietern oder Mieterinnen. Und dann sagen die, pass auf, Marc, ist völlig egal, was, wo, wann, wie, wo, warum passiert ist, wer welche Interessen hat. Sag uns bitte mal nur, ob du rauskriegen kannst, von welchem Gegenstand das Blut abgerissen ist. Das wäre also das, was du gerade meintest. Es kann aber auch sein, dass man sich fragt, in welcher Höhe ist das Blut ausgetreten? Also ist die Person in 1,70 Meter Höhe so geschlagen worden, dass das Blut da an die Wand gelangt ist und dann von oben nach unten getropft ist? Oder lag sie schon am Boden und das Blut ist unten, weil sie unten getreten wurde? Das kannst du zum Beispiel sehr leicht unterscheiden. Oder es ist DNA in Blut, was irgendwo hingeklebt wurde. Also beispielsweise, du findest eine Blutspur, dann sagt die Blutspurenexpertin oder der Blutspurenexperte, Marc, mach mal, die Fingerspurexperten sagen, Marc, mach mal kurz Pause, ich mach mal ein Foto von dem Fingerabdruck, danach kannst du das Blut angucken. Und dann schmeißen wir es zusammen und sagen, okay, die Blutspur ist in einem bestimmten Winkel aufgetroffen und dann hat da jemand reingefasst, als das Blut noch feucht war und das ist der Fingerabdruck von einer Person, die ein Interesse daran hat, dass die andere stirbt, die hat die gehasst, die hat die geliebt, die wollte Geld von der, die wollte Sex von der, irgendwas. Und die Person, die Verdächtige, sagt jetzt aber, ich weiß gar nicht, wovon sie reden, ich war da überhaupt nicht.
Ja.
Ich war da nie. Und dann sagt man, ja, es ist aber leider im frischen, noch nicht getrockneten Blut, also es muss noch frisch gewesen sein, ihr Fingerabdruck.
Mist.
Und das Blut ist aber von der toten Person.
Mist.
So.
So, wir unterbrechen das Gespräch für ein kleines Gewinnspiel. Und zwar könnt ihr, wie versprochen, eine handsignierte Biografie von Marc Benecke gewinnen. Sein neues Buch, Mein Leben nach dem Tod, wie alles begann, das ich euch auch so sehr ans Herz legen kann. Es hat echt Spaß gemacht, das zu lesen. Um das Buch zu gewinnen, müsst ihr eine Frage beantworten. Und zwar ist die Frage, mit welchem Mittelchen kann man die Augen von Leichen haltbar machen? Um die zu beantworten, müsst ihr vielleicht ein bisschen weiterhören und uns dann eine E-Mail schreiben an unausgesprochen@einhorn.my. Der Einsendeschluss ist der 31.01.2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Lalala, was man so bei Gewinnspielen immer dazu sagt, ne? Genau. Und jetzt geht's weiter mit dem Gespräch.
Weißt du immer, in welchem Verhältnis diese Opfer-Täter miteinander stehen oder ist das für dich vielleicht wichtig, das gar nicht zu wissen?
Es ist ein Mittelding. Bei mir ist es so, dass es mir egal ist. Also ich bin jemand, dem man es erzählen kann und auch meine Mitarbeiterinnen und ich, also die früher die Saskia, meine Mitarbeiterin und jetzt die Tina, wir sind so wie, ja okay, was auch immer die Leute erzählen. Und wir glauben Leuten nichts, niemals. Es ist mir egal, was mir jemand erzählt, ich glaube es nicht. Ist so wie, ja okay, schönen Tag noch, kann sein, kann nicht sein. Entweder es gibt eine Spur oder es gibt keine Spur. Also es ist auch nicht abwertend gemeint. Es ist nur so, keine Ahnung. Du erzählst mir jetzt, du kommst aus Hamburg, dann so, okay, gut, halte ich gut für möglich. Ah, du weißt was über Franzbrötchen, mach's etwas wahrscheinlicher, dass du aus Hamburg kommst. Aber keine Ahnung, vielleicht kommst du ja auch aus, weiß ich nicht, Pinneberg oder Bremen oder sonst wo, ja, weiß ich nicht. Ja. Also insofern, ja. Das ist für mich relativ egal. Aber du hast trotzdem recht, die meisten Menschen haben ein inneres Gerechtigkeitsverständnis und glauben in märchenhafter Weise, dass es Gerechtigkeit auf der Welt gibt, was absoluter Bullshit ist. Es gibt keinen, nicht den Hauch eines Beleges dafür, dass es Gerechtigkeit gibt. Und weil sie aber an Gerechtigkeit glauben, führt es dazu, dass dann zum Beispiel, wenn du eine Vorstrafe hast und in der Nähe warst und ein Motiv hattest, dann bist du im Knast, auch wenn es nicht warst. Wir wissen, wie oft das passiert. Das ist ziemlich häufig. In den USA alleine sind das 10 Leute pro Jahr, die zu Todesurteil oder echtem lebenslang verurteilt werden, nur wegen dieser falschen Grundannahme. Oder was noch blöder ist, ist, wenn man sich so sicher ist, dass die gesamte Indizienkette richtig ist, dass man dann überhaupt nicht mehr Zusatzspuren anguckt, weil man sagt, ja, wozu brauche ich denn jetzt noch irgendwie Faserspuren? Das ist ein Riesenaufwand, die Indizienkette ist schlüssig. Nur was man dabei oft vergisst ist, wenn man eben eine Zusatzinformation hat und glaubt, für die Guten zu kämpfen, dann vergisst man, dass die Indizienkette was mit dem Fall zu tun haben muss. Mhm. Weil du kannst die schönste Indizienkette haben. Zum Beispiel, hier drin stehen jetzt super viele Kondome. Meine Frau sieht super aus, du siehst super aus, wir sind alle im fortpflanzungsfähigen Alter, uns fällt eine Sektflasche hier um. So, dann kommt hier einer rein und sagt, wow, kaum gibt man denen hier die Garderobe, schon fängt die Sexparty an. Anders ist nicht zu erklären, warum hier so viele Kondome und die zerbrochene Sektflasche sind und so weiter. Und die haben auch alle Augenringe, hat sie ja wirklich, meine Frau, nicht wahr? Und du meinetwegen hast jetzt zerstrubbelte Haare, weil es geregnet hat von mir aus oder irgendwas. Also das heißt, die Indizienkette ist vollkommen schlüssig, ne? Und wenn dann jemand sagen würde, ja, komm, Marc, da kannst du dir jetzt aber nicht so sicher sein oder irgendwer, dann sagt man, ja, und wo kommen die ganzen Kondome her? Und dann wird jeder sagen, ja, okay, da hast du recht. So, das heißt, irgendwann kommt der Punkt, wo dieser Glaube, dass man denken kann, diese Vorstellung, dass, dass Indizien und auch Spurenketten die Wahrheit darstellen, der kommt bei den meisten Menschen. Und ich hoffe, oder meine bisherige Erfahrung war zum Glück, dass meine Mitarbeiterinnen und ich extrem immun dagegen sind. Das heißt natürlich nicht, dass es uns nicht auch mal passieren kann, aber uns interessiert es einfach nicht.
Das heißt, du suchst nicht nach Gerechtigkeit oder dein Job ist nicht, Gerechtigkeit herzustellen, sondern
Wahrheit. Und Wahrheit auch nur in dem ganz kleinen, sagen wir mal, Tortenstückchen, in dem sie messbar ist. Den Rest weiß ich nicht. Weil wenn du nämlich sagst, ja, aber ich habe jetzt eine Indizienkette, der Rest der Wahrheit leitet sich daraus ab, dann bin ich schon gegangen, bevor du den Satz zu Ende gesagt hast. Weil ich dann schon weiß, nein, das ist jetzt schon wieder Denken. Also nur, weil, ich sag mal ein Beispiel, echtes Beispiel aus Berlin, wir sitzen ja gerade in Berlin. Also eine Frau, ist nicht lange her, in Kreuzberg, Matratze in totaler Unordnung, überall riesige Haarbüschel, die ganze Wohnung sieht aus, als ob da irgendwas vollkommen Irres passiert wäre. Alles durcheinander, aber man erkennt nicht, also sieht nicht aus wie ein Kampf oder so, aber die Haarbüschel, ne, denkt man, ist ausgerissen, die Küche komplett leergeräumt, nichts mehr da, also Diebstahl, Raub oder so, aber andererseits, wer klaut jetzt die Spaghetti oder so, das ist auch irgendwie seltsam und es stellt sich raus, psychotische Frau verhungert, das war's. Also es war überhaupt gar kein Verbrechen. Ach so, Spermaspuren, alles. Ach, ne? Krass. Aber einfach, es hat kein Verbrechen stattgefunden. Und da siehst du das. Indizienkette ist absolut schlüssig, hat nur leider nichts mit dem Fall zu tun.
Ja. Was können wir aus diesem bloßen Schauen auf Indizien lernen fürs Leben?
Dass du alle Dinge, worüber du dich besonders stark ärgerst, dass du die prüfen könntest. Also der absolute Klassiker ist, geht mein Freund jetzt fremd oder meine Freundin oder wer auch immer oder nicht? Das kannst du ganz leicht prüfen. Was ist das Problem? Du kannst nach Spermienzellen gucken, du kannst nach Vaginalepithel, also Hautzellen gucken. Du kannst einfach mal hinterher gehen, wenn du denkst, oh, der kommt immer oder die kommt zu spät von der Arbeit, kannst du einfach mal gucken.
Kann man einfach mal hinterherlaufen?
Nee, ich meine jetzt nicht so stalkermäßig, sondern man hat das besprochen und derjenige sagt mit ganz klarem Blick, das würde ich niemals tun, du bist der Einzige oder die Einzige für mich. Und also, dann willst du das ja hören in dem Moment, wenn du verliebt bist, ne, oder in love. Und dann sagst du dir so, ja, okay, das stimmt. Ich bin wirklich die Einzige oder der Einzige. So. Aber was soll das? Und das wäre jetzt ein harmloser Fall. Aber es gibt auch viele andere Fälle, wo Menschen, wo du den Eindruck hast, ach, die verbergen irgendwas. Es geht immer nur darum, dass man es angesprochen hat. Ich rede jetzt nicht von hinter dem Rücken was machen. Oder ich nehme noch so ein ähnliches Beispiel, weil das auch ganz schön ist. Es gab einen Anwalt, das war der Verteidiger in einem sehr großen Kriminalfall. Der hatte zum Beispiel 2 komplette Familien, die nichts voneinander wussten. Und wenn die einfach mal ein Raum-Zeit-Diagramm gemacht hätten, in dem Fall waren das jetzt seine Frauen sozusagen, dann hätten die das sofort rausbekommen, dass das nicht einfach immer nur Arbeit und sowas sein kann. Aber die wollten es irgendwie vielleicht nicht machen und haben dadurch aber das Unglück viel stärker vergrößert, besonders für die Kinder. Weil natürlich die Kinder jetzt den Rest ihres Lebens damit leben müssen, okay, der Papa hat die ganze Zeit Scheiße gebaut, aber die Mama wollte es irgendwie nicht sehen. Oder bei oder auch ein sehr gutes Beispiel, häuslicher und sexueller Missbrauch. Da ist es nämlich ganz, ganz oft so, dass wenn das nur einer der Partner ist von den Erwachsenen, die die Tat ausüben und der andere Partner das angeblich nicht mitbekommt. Das ist, ich kenne überhaupt gar keinen Fall, in dem das stimmt. Ne? Und nehmen wir mal an, du hast wirklich keine räumlich-zeitliche Überwachungsmöglichkeit, kannst ja auch noch Spuren gucken. Zum Beispiel auch ein echtes Beispiel, du kannst ja auch von Sextoys einfach mal einen Abrieb machen und dann kannst du ja gucken, von wem die Erbsubstanz auf dem Sextoy ist. Und wenn dann
wie kann man das selber gucken?
Ja, du könntest zum Beispiel, genau, bei Sperma kannst du einen Spermaschnelltest machen. Das ist so wie dieser Schwangerschaftstest, den du jetzt mittlerweile in jedem Drogeriemarkt kaufen kannst. Ja. ELISA heißt das. Ja. Da kannst du dann,
wie ELISA?
ELISA heißt die Technik. Und das sind diese Schwangerschaftstests, wo dann so ein Streifen ist, das wäre, wenn es positiv wäre, das wäre, wenn es negativ wäre und das sind sie. Und dann jetzt gucken sie in einer halben Stunde oder 10 Minuten dann drauf. Und dann kommt so ein Strich dann oder halt eben nicht. Und das kannst du als Spermaschnelltest zum Beispiel machen, aber du kannst es auch anders machen. Du kannst natürlich auch sagen, okay, das kommt mir jetzt komisch vor, ich suche mir halt mal ein Labor, was das untersucht oder ich gehe einfach mal zu einer Präventionsstelle für häusliche Gewalt oder so, weil ich keine Ahnung habe, ich kenne keine Labors, ich weiß nicht, wie man damit umgeht, aber ich rede mal einfach mit jemandem, der sich damit auskennt, sachlich.
Emotionen sorgen oft dafür, dass wir uns irgendwie nicht damit beschäftigen oder dass wir irgendwie interpretieren, anstatt die Wahrheit zu sehen.
Ja, das glaube ich, stimmt alles, aber ich glaube, das Interpretieren kann auch anders passieren. Das Interpretieren kann auch einfach passieren, weil du dich für schlau hältst, ohne Emotionen, weil du denkst, dass du denken kannst. Mhm. Und das ist halt einfach doppelt scheiße.
Wir können nicht denken.
Nee, wir können deswegen nicht denken, weil erstens setzt unser Gehirn ja alle Informationen zusammen. Aha. Punkt, Punkt, Strich, auf dem Blatt Papier, ist ein Gesicht. Ach ja, interessant. Ist das ein Gesicht? So. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass wir ja auch unsere Aufmerksamkeit auf irgendwas konzentrieren. Mhm. Also da gibt es ganz, ganz viele Tests dazu. Also insbesondere bei sexualisierten Reizen zum Beispiel ist das so, das gilt für Männer und Frauen gleich, ist kein Gender-Effekt. Wenn du im Hintergrund irgendeine nackte Person stehen hast bei irgendwas, dann vergessen die Leute, wenn sie das als Karte oder als Bild in einem Film oder, also ich meine als Spielkarte oder als Schaubild sehen, vergessen sie das, was ganz kurz vorher passiert ist. Das ist zum Beispiel. Ja. Da kannst du überhaupt nichts gegen tun.
Dein bekanntester Fall ist der Tod der Pastorengattin Veronika Geier-Iwand. Die ist am 25.07.97, war das, glaube ich, verschwunden und von einem Jäger in einem Waldgebiet gefunden worden, mit eingeschlagenem Schädel und abgetrenntem Ohr. Und es gab super viel Medienrummel um diesen Fall. Warum ist es so ein bekannter Fall? Und was sind die Zutaten von diesem Fall, dass der so viel Aufmerksamkeit bekommen hat? Und wie hast du den gelöst?
Ich hab noch nie einen Fall gelöst. Also ich liefere nur ein Mosaiksteinchen für das große Mosaik, was die anderen machen. Die interessantere Frage ist eigentlich, was die Zutaten sind. Also die Zutaten war, ich war in den USA. Ist schon immer gut. Der German in the USA. Also ich habe in der Rechtsmedizin in New York gearbeitet. Da war ich fest angestellt als Biologe. Auch noch in Manhattan. Das ist natürlich dann nochmal cool, weil das ja sozusagen die Einwanderungsküste ist, auch für Deutsche. Deutsche sind ja eine der größten Länder für Migranten, die weggehen aus Deutschland. Also in den letzten 200 Jahren war Deutschland hauptsächlich bekannt dafür, dass Deutsche den Rest der Welt besiedelt haben, weil sie weg wollten aus Deutschland. Also so viel zum Thema Wirtschaftsflüchtlinge. Also Deutsche sind eine der größten Wirtschaftsflüchtlingsgruppen, die es überhaupt jemals gab. Ne? Also falls jemand irgendwelche Kommentare zu Wirtschaftsflüchtlingen macht, ist immer super beknackt. So, und dann sind ja viele in New York angekommen. Oder überhaupt an der Ostküste. Also das wissen viele Leute noch so entfernt. Irgendwie die Tante sowieso, die ist dann mal nach Amerika gegangen. So, das war gut. Dann bin ich mit dem Flugzeug zurückgeflogen, ziemlich schnell. Aber das Flugzeug, was die Maden mir nach New York gebracht hat, da waren nur der Pilotin, also zwei, und dann noch ein Agent und so drin. Und die haben mir einfach die Maden vorbeigebracht.
Ne? Die haben die Maden, die auf der Pastorengattin lagen, zu dir geflogen?
Genau, da gab es noch keine Flugscham. Da hat man dann also einfach
ein komplettes
Flugzeug.
Was?
Das macht ja die Geschichte aus. Du hast gefragt. Ich meine, das musst du dir mal vorstellen.
Die Maden sind im eigenen Flugzeug gekommen.
Genau, okay. Und dann bin ich halt zurück und hatte überhaupt keine Ahnung, was hier in Deutschland los war. Und kam dann halt, also wirklich, da gibt es noch ein Foto von der DPA, der Deutschen Presseagentur. Da bin ich also wirklich mit rot gerenderten Augen in einem viel zu großen Anzug, weil ich keinen Anzug hatte. Habe ich mir halt irgendeinen Anzug da besorgt. Stehe ich dann da und die Tür geht auf unten. Das ist auch so ein ganz abgerocktes Gericht gewesen damals, also Gerichtsgebäude. Und ich so, wow, also das war wirklich so richtig viel Presse, weil die Privatsender natürlich auch das erste Mal um diese Zeit herum in den 1990er Jahren konnten die auch richtig groß in die Vollen gehen, ne? Also da war wirklich was los und dann wollten die Öffentlich-Rechtlichen natürlich auch mitziehen. Und dann gab es auch noch sehr viel Print. Das gab es auch damals noch, sehr viele Printzeitschriften. Und das war eigentlich die Geschichte. Also Pastor soll ein Guter sein, wird aber jetzt auf ein Böser, er fällt das lieben Deutsche. Also das Gute über ihre eigene ja, wie soll ich sagen, über ihren Charakter stolpern und herabstürzen. Also das ist die Lieblingsbeschäftigung von Deutschen, ja. Also dass Menschen ins Elend fallen, die vorher reich, berühmt, schön oder sonst was waren. Das lieben Deutsche.
Witzig, in den USA ist es eher anders.
Genau, ne? In den USA gibt es das überhaupt nicht, ganz genau.
Ja.
Und dann waren die beiden auch noch aus politischen oder religiös-politischen Gründen sehr bekannt, weil der Vater von der Frau Geier, Iwand, der war aus der sogenannten bekennenden Kirche, das war eine evangelische Kirchenrichtung, die, sagen wir mal jetzt ganz vorsichtig, so, sich so ein kleines bisschen gegen die Nazis gestellt hat, so ein bisschen, ein klein bisschen. Und da das aber sonst gar keiner gemacht hat, waren die dann die Guten. Und dann war der Herr Geier selber, also der Priester, war auch dort engagiert und hat sich für Jugendliche eingesetzt und so weiter und hat also Versöhnungsarbeit und sowas gemacht. Und das war im Grunde genommen einfach eine, ja, so eine Mischung aus, das war eine Tragödie eigentlich, ne? Also eine klassische Tragödie, nur dass derjenige nicht unschuldig schuldig wird, aus seiner Sicht vielleicht schon, sondern halt durch irgendwelche Umstände schuldig wird. Das war nämlich so, dass die sich gegenseitig erlaubt hatten, außereheliche Beziehungen zu führen. Und da ist dann irgendwas schiefgegangen.
Also in der Kommunikation.
Liebe war dann auch noch im Spiel, Kinder waren auch noch im Spiel, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Und also die eigenen Kinder, das hat nicht Sexuelles, sondern also aus sozialen Gründen war das auch noch sehr problematisch. Und die Polizei hat dann auch noch sehr schön kriminaltechnisch gearbeitet, muss man auch sagen. Da war eine Telefonzelle, von der er angerufen hatte, die aussah wie eine analoge Telefonzelle, wo aber die Daten schon digital übermittelt wurden. Das wusste auch keiner. Das war dann auch nochmal dieses Sherlock-Holmes-mäßige oder halt die Kriminaltechnik löst alles.
Ja.
Also das hatte alles, was so eine schöne Geschichte einfach ausmacht.
Und die Maden kamen dann zu dir erstmal in die USA und du hast die untersucht und hast festgestellt, die sind in so einem Stadium. Und das heißt, die muss dann und dann getötet geworden.
In den Wald gelegt worden
in
sein.
In den Wald gelegt worden sein. Und wie kam es dann, dass quasi er schuldig war? Was hat er das, hatte?
Also die Hauptgründe waren
kein Alibi für den Moment, oder?
Ja, er hatte kein Alibi, gut, aber das kann dir immer passieren. Wenn du zu Hause sitzt und ein Buch liest, hast du auch kein gutes Alibi. Außer dein Handy liegt neben dir heutzutage, dann sieht man, wo du eingewählt bist. Dann kann natürlich immer noch einer behaupten, ja, du hast dein Handy zu Hause hingelegt und bist trotzdem um die Ecke gegangen und hast jemanden umgebracht. Also das gab es damals natürlich noch nicht. Nee, es war eigentlich, also erstens, er hatte unter einem Stiefel, er hat eine sehr große Schuhgröße gehabt, die keiner sonst in der Familie hatte, sodass das nur sein Stiefel sein konnte, ein Gummistiefel. Da war eine Ameise und diese Ameise, die hat mein Kollege Bernd Seifert aus Görlitz untersucht, gehört zu einer, sagen wir mal, Kaste, so bei Ameisen darf man das sagen, die genetisch festgelegt sich nicht weit vom Nest entfernen. Und in der Nähe war ein Nest von diesen Ameisen, von einer schwarz glänzenden Holzameise, Lasius fuliginosus. Und die war unter dem Stiefel. Und dann hat der Richter was sehr, sehr Gutes gemacht. Hat er gesagt, okay, jetzt sagen Sie mir mal, also nicht ich, sondern der Kollege Seifert, jetzt sagen Sie mir mal, wie häufig tritt man denn in so eine Ameise, wenn man so rumläuft?
Ja.
Und dann hat der gesagt, ja, das weiß ich, weil ich, seit ich ein kleines Kind bin, nichts anderes mache, als mir Ameisen anzugucken und auch genau die. Und dann konnte der genau berechnen, wie wahrscheinlich das ist, dass man in so eine Ameise tritt, die sich nicht weit vom Nest entfernt, von dieser Art. Das war eine sehr wichtige Spur. Dann war es eben diese, das ist aber jetzt eher auf richterlicher Seite, diese familiären Dinge, dass er sich, der hat sich komisch verhalten und hatte halt auch eine Freundin und da hat man gesagt, na gut, dann hat er ein Motiv, dann hat er sehr, sehr schnell eine gemeinsam gebuchte Reise mit seiner Frau, ist er zum Reisebüro gegangen und hat die sehr, sehr schnell, obwohl die Frau ja nur vermisst war,
storniert,
das fand man auch sehr merkwürdig und solche Sachen waren das auf richterlicher Seite und die Maden spielt insofern eine Rolle, weil die Liegezeit stimmte mit der kriminalistisch angenommenen Liegezeit überein. Und dann war es noch diese Telefonzelle, weil er da telefoniert hatte und die Person, die er angerufen hat, ich möchte jetzt nicht nennen, war aus der Familie.
Ja.
Und diese Person aus der Familie hatte schon gesagt, dass der hat mich dann und dann angerufen. Und dann brauchte man das nur digital auslesen. Die Telefonzelle war in der Nähe der Leiche. Er hat aber gesagt, er war nicht in der Nähe der Leiche. Und dann hat man gesagt, okay, so viele Widersprüche, irgendwas, tut uns leid. Ja, ne?
Sorry,
super sorry.
Super großes Sorry.
Aber ich muss dazu sagen, es ist am Ende des Tages eine Indizienkette. Und ich bin ja aber auch kein Richter, ich würde nicht meine Hand auf die glühende Herdplatte legen dafür, dass er das war. Bin ich privat der Meinung, dass er das gewesen sein kann? Ja. Aber ich könnte niemals Richter sein. Niemals. Also wenn ich Richter wäre, würde ich nur verurteilen, wenn ich eine Kameraaufzeichnung habe oder eben wirklich den Fingerabdruck im Blut der Person oder ähnliches. Aber reinen Indizienketten bin ich nicht so aufgeschlossen
gegenüber. Ja. Du hast in deinem Leben schon die eine oder andere Leiche gesehen. Jede Sekunde, habe ich gelesen, sterben zwei Menschen irgendwo auf der Welt. Das sind mehr als 55 Millionen Tote im Jahr. Trotzdem ist der Tod für voll viele Menschen irgendwie ein Tabu. Wie siehst du das? Findest du, dass der Tod in unserer Gesellschaft ein Tabuthema ist?
Ja, offensichtlich nicht, ne? Sonst wird ja nicht in den Nachrichten Bilder von Kriegen laufen oder in irgendwelchen Crime-Magazines, die es jetzt, also wir sind ja Dezember 2019, also du kannst ja gar nicht mehr in Zeitschriftenladen gehen, ohne über 20 True-Crime-Magazine zu stolpern. Also das ist ja, offenbar ist der Tod nicht tabu, solange halt die Bösen die Guten umbringen, dann ist alles einwandfrei, ne? Weil im Krieg bringen ja immer die Guten, die Bösen die Guten um, beim Verbrechen ja. Bringen die Bösen die Guten um, da ist die Welt in Ordnung und da ist der Tod dann scheinbar auch ohne großen Schrecken oder zumindest ist es ein Schrecken, den man gegen Geld sich gern nach Hause holt. Ja. Also es scheint nicht so schlimm zu sein.
Ich habe das Gefühl, dass der Tod, solange der im Fernsehen stattfindet oder in Zeitschriften, ist der total spannend und faszinierend. Also genau das, was du sagst. Die Leute lieben diese Sendung, die Leute lieben deine Vorträge. Aber ich habe den Eindruck, dass es irgendwie so eine Schere gibt zwischen dem Interesse am Tod der anderen passiert und der eigenen Sterblichkeit oder dem eigenen Umfeld. Wie stehst du zu deiner eigenen Sterblichkeit? Hast du Angst vorm Tod?
Mein Tod, ja, gut, ich sterbe halt irgendwann, ja, ist halt so.
Du gehst relativ emotionslos damit um und das musst du auch, um diesen Job machen.
Nein, überhaupt nicht. Also du kannst auch total, weiß ich nicht, eitel sein und sagen, ich möchte nicht sterben, weil ich der wichtigste Mensch auf der Erde bin. Es gibt sehr viele eitle Kollegen und Kolleginnen, die also manchmal auch jung aussehen wollen oder so oder das ist nicht so das Hauptproblem oder meinetwegen irgendwie viel Anerkennung soziale haben oder sich auch richtig mit Ellenbogen durchkämpfen, um einen hohen sozialen und wirtschaftlichen Status zu erreichen. Und ich denke mal, die möchten nicht so, also die akzeptieren vielleicht ihren eigenen Tod nicht so leicht, weiß ich jetzt nicht. Ne? Also nee, das ist, glaube ich, keine Berufsvoraussetzung.
Wie schnell stirbt ein Mensch und was passiert dabei?
Ja, also du kannst super schnell sterben, also wirklich von einer Sekunde auf die andere. Ne? Also da gibt es auch schöne Videos mittlerweile, wie Leute mit einem akuten Herzinfarkt, ne? Die sind so, also siehst du richtig, wenn irgendeine Überwachungskamera steht, la 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 la, zack, Ende. Also die fallen hin und die können gerettet werden, aber wenn die jetzt natürlich an irgendeinem Strand sind, wo weit und breit keiner ist, der erste Hilfe leisten kann oder auch kein Krankenhaus in der Nähe ist oder beides, dann war es das halt. Also dann kannst du sagen, derjenige ist in dem Moment tot, weil die Strukturhilfe fehlt, die in den nächsten 90 Sekunden passieren müsste. Deswegen hängen jetzt in Deutschland oft viele Defis in den Sparkassen.
Und jetzt laufe ich hier in Berlin auf der Straße rum und von oben fällt mir ein Riesensack veganer Franzbrötchen auf den Kopf und ich falle um. Und was passiert da in meinem Körper?
Ja, das ist Wann kommst du? Dass du das mal fragst. Das sind ganz verschiedene Sachen. Also erstmal, wodurch stirbt man eigentlich, wenn man vom Zug erfasst wird, von Franzbrötchen erschlagen wird oder einfach blöd auf die Bordsteinkante fällt, weil man ausgerutscht ist. Also du stirbst in der Regel dadurch, dass entweder deine Nervenverbindungen durchtrennt werden, das ist aber sehr, sehr selten und dadurch der ganze Körper nicht mehr funktionieren kann. Das sind ja Stromleitungen und das ist so, als ob du irgendwie die Stromleitung kaputt machst und das Licht ausfällt. Ja. Nur bei uns ist das dann leider halt auch das Herz, das Gehirn und so weiter betroffen und dann bist du halt tot. Dann kann es aber auch sein, dass du einfach nur stark blutest und dann die Nährstoffe und der Sauerstoff nicht mehr zur Verfügung stehen fürs Gehirn. Das ist die zweite Möglichkeit. Die dritte ist, dass du zum Beispiel dein Gehirn gequetscht wird, also wenn dein Kopf zusammengequetscht wird von was herabfällt, dann funktioniert dein Rechner nicht mehr. Das ist so, als ob deine CPU oder deine Festplatte oder irgendwie so einfach am Arsch wäre, dann ist alles noch gut, aber es gibt keine Informationen mehr, dann ist es wertlos und sinnlos geworden. Also gibt es ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, woran du sterben kannst. Und was war der zweite Teil der Frage? Ach so, wann komme ich? Also ich komme zum Beispiel, wenn du dann verfaulst. Also das passiert dir zu Hause, du hast einen akuten Herzinfarkt zum Beispiel oder du bist getötet worden. Das weiß jetzt aber keiner, weil du verfault bist. Ja. Sieht man es jetzt nicht.
Wann passiert das? Wann verfaul ich?
Wenn du stirbst. Also du
hast ja schnell so?
Hängt von der Temperatur ab. Je wärmer es ist, umso schneller. Also wenn es jetzt super heiß ist, wie jetzt in den Sommern, die wir hatten und die noch kommen werden durch die Klima- und Temperaturveränderungen, dann kannst du innerhalb von, wenn es jetzt richtig heiß und feucht ist, kannst du innerhalb von einer Woche skelettieren durch Fäulnis und Maden auch noch.
Aber Maden kommen erst später. Jetzt ist der Mörder gerade aus der Tür und jetzt?
Ja, die Bakterien fangen an, nicht mehr in dem Gleichgewicht zu sein, für das dein Immunsystem und so weiter vorher gesorgt hat. Das heißt, die können auf einmal die Haut kann sich ablösen, Fäulnisblasen können sich bilden, dein Auge wird nicht mehr so versorgt und kann zusammensinken oder auslaufen. Deine Schleimhäute werden jetzt von Bakterien besiedelt, die normalerweise nur in der Mundhöhle sind.
Ja.
Die können jetzt in die Schleimhäute reingehen und das auffressen. Deine Fettzellen gehen kaputt und das Fett läuft raus. Innerhalb des Körpers vermischt sich das Blut mit dem ganzen Eiweiß, Fett, was da so alles drin ist.
Warum vermischt sich das mit allem?
Weil die Zellen kaputt gehen.
Ah, okay.
Also du hast zum Beispiel Fetttröpfchen in Fettzellen drin, und wenn die Zellen aber kaputt gehen, läuft das Fett raus sozusagen. Dann ist das nicht mehr in der Zelle gespeichert.
Ja.
Wie wenn der Kühlschrank umfällt und alles rausfällt, so ungefähr. Und und das ist also Selbstauflösung des Körpers, Autolyse und dann eben Fäulnis, Zersetzung und sowas. Und die Insekten können auch schnell kommen.
Wann kommen die so ungefähr?
Sobald die was riechen können. Also sofort. Sobald die was riechen können, kommen die. Also im Grunde genommen, vielleicht probieren sie es auch nur aus. Also nehmen wir an, du liegst auf der Wiese, dann checken die.
Ich bin in der Wohnung.
Ja, in der Wohnung ist dein Fenster vielleicht offen.
Okay, und dann riechen die,
und
kommen
die riechen
rein.
Dann irgendwas. Das kann auch, aber auch sein, dass sie nur deinen Müll riechen zum Beispiel
und
dann sagen
und
so.
An mir vorbeiflattern.
Genau,
und denken,
schau mal einer
was
an.
Was haben wir denn hier?
Und dann tupfen die halt, ne, und gucken ganz genau, was los ist. Und wenn dann Flüssigkeiten aus dir austreten, saugen die auf. Als Eiweiß Drink wirklich jetzt, also nicht lustig gemeint. Oder wenn die Eier ablegen wollen, suchen sie halt eine gute Stelle zum Eier.
Das sind die Schmeißfliegen.
Genau, zum Beispiel die blau oder grün schillernden Schmeißfliegen zum Beispiel.
Und die legen dann in meinem Nasenloch so ein paar Eierchen ab.
Nase, Augenwinkel, Ohren, Mund, unter den Achseln. Da, wo es
schön muckelig ist.
Da, wo es muckelig ist, feucht ist und da, wo sie aber auch atmen können. Die müssen atmen können. Ja, also das heißt, die können jetzt nicht, also du hast jetzt nicht in deinem Körper irgendwas, was dann sich zu Maden entwickelt oder so, das gibt's nicht.
Ja. Das heißt, wenn ich in einem hermetisch abgeriegelten Raum liege, kann ich nicht verfaulen oder zumindest nicht...
Durch Bakterien schon.
Durch Bakterien schon, nicht durch Insekten.
Ja, schon, nur hermetisch ist sehr, sehr relativ. Also zum Beispiel, hier sind jetzt alte Fenster. Da kann es schon sein, dass kleine Speckkäfer da irgendwie durchkommen und dann, wenn du ausgetrocknet bist, dann deine ausgetrocknete Leiche besiedeln. Oder hier hinter den Schminkspiegeln sitzen jetzt vielleicht Bettwanzen.
Ja.
Die werden jetzt nicht an, die gehen nicht an Leichen dran, aber kann ja sein, dass die im Laufe der Zeit durch ihren Kot und so weiter die Wand erweicht haben und da opportunistisch sich irgendwelche anderen Lebewesen noch angesiedelt haben und weil die eigentlich auf die verfaulte Wand mit dem ganzen alten Rotz dahin gehen und dem Kot und dann sagen die, okay, ne, dann sind die schon auf Kot und sowas spezialisiert und dann können die vielleicht auch deine Leiche besiedeln.
Und dann wann kommen die Maden?
Also das Ei wird sofort abgelegt, meinetwegen, weil die Fliege direkt kommt. Und dann ist es einen Tag ein Ei und dann hast du die kleine Made nach einem Tag, meinetwegen.
Die kleine Made.
Die und kleine
am
Made.
Ende sind
erstes
da ganz
Larvalstadium.
Dann am Ende sind da ganz viele.
Genau, gibt es auch Madenteppiche, heißt das schöne Wort. Und,
das klingt so eklig.
Mann, du musst aber, du kannst dann nicht die ganze Zeit Leuten erzählen, sie sollen sich nicht ekeln vor Sperma
aber
und Menstruationsblut.
Aber das ist was anderes.
Nee, das ist eben nichts anderes.
Ja, und das finde ich finde das voll spannend. Ich habe gelesen, dass du Haare im Abfluss super eklig findest und deine Frau Ines entsorgt die Spinnen, wenn sie
sich... Nee, neulich habe ich eine weggebracht. Die war eh zu groß, da musste ich sie wegbringen, ja. Ich bin ein echter Kerl geworden an dem Tag.
An dem Tag, an dem du die Spinne höchstpersönlich nach draußen geleitet hast.
Ja, ich habe so extra so einen Apparat gekauft. Den kann ich übrigens jedem empfehlen. Das ist so eine Plaste oder Plastik-Halbform. Und da unten ist so ein kleines Schiebetürchen. Und da kann man die Spinne also ganz sanft dann so in so ihr Häuschen schieben. Und dann kann man sie raustragen.
Ich glaube einfach, der Grund dafür ist, du gehst generell einfach an die Sache ran und willst wissen, was da passiert ist. Und dich interessiert einfach der Fakt. Und deswegen tangiert es dich. Und es tangiert dich wahrscheinlich sowieso nicht einfach. Diese Tiere mit denen du ja auch schon seit Jahrzehnten zusammenarbeitest,
ich mag die aber,
deine kleinen Freunde geworden sind.
Ja, ich bin hier im Naturkundemuseum in Berlin, das ist ja auch nicht weit weg von hier, im Museum für Naturkunde bin ich der Pate der Markusmücke, weil die auf einem alten Friedhof, da wo ich früher in der Zoologie gearbeitet habe in Köln, gegenüber immer anzutreffen waren zu bestimmten Jahreszeiten und sind sozusagen ein Jahreszeitindikator. Dann weißt du also, wenn die Leiche in einen Teppich oder in eine Tonne reingerollt wird oder gesteckt wird, zu welcher Jahreszeit das passiert ist. Also Ich mag die Tiere wirklich.
Was sind aus deiner Sicht die besten Tiere, die schlauesten, die uns am meisten erklären können über die Welt?
Würde ich so nicht sagen, aber man kann aber zwei Tiere nehmen, die Menschen meistens beeindrucken. Menschen gehen ja immer so auf, wenn jemand so intelligent ist, dass ich das aber auch raffe, dass der intelligent ist, dann ist das intelligent. Ne, so, wenn das anders ist, wenn ich das nicht raffe, dann ist es auch nicht intelligent. So, okay, also da würde ich zwei Tiere empfehlen, also Raben und Tintenfische. Die sind super intelligent, die können es mit jedem Hund und jeder Katze aber 100-mal aufnehmen. Und also unter Bedingungen, wo die jetzt zum Beispiel, also wenn man das so testen würde mit Rätseln oder Labyrinthen oder Lernübertragung von einem auf andere. Da würden Raben und Tintenfische würden den klügsten Hund und die klügste Katze, echt, ne? Würden die aber, ich will nicht sagen ausstechen, aber die könnten es aber ganz locker mit denen aufnehmen. Und das sind ja so typische Tiere, wo man dann sagt, okay, der Rabe, wenn der auf meinem Feld hier zu viel stört, dann verscheuche ich den und knall den ab oder so. Oder der Tintenfisch, den kann ich essen, da mache ich Tintenfischringe draus. Oder die sind so schleimig und weich oder so, ne? Und das ist halt total dumm.
Ein anderes super spannendes Tier ist ja die Schnecke, mit der du dich ja auch intensiv beschäftigt hast. Ich habe gelesen, dass du in deinem Biologiestudium über Schneckensex recherchiert hast. Kannst du bitte einmal erklären, wie Schnecken Sex haben?
Also es gibt eine besondere, es ist nicht bei allen Schnecken gleich. Schnecke ist natürlich nicht gleich Schnecke. Das ist eine ganz, ganz tolle Welt, die auch vor unseren Augen leider gerade stirbt. Also Amphibien, Würmer, Schnecken, Vögel, Insekten. Also wir leben wirklich in der schlimmsten Katastrophe, die es jemals seit es Menschen und Menschenvorlauf auf der Erde gab. Das ist kein Gelaber von Biologen, das ist eine gemessene Tatsache. Das ist die schlimmste Katastrophe von allen, die jemals passiert sind. Ja, schlimmer als die Pest. Ja, schlimmer als der schlimmste Vulkanausbruch. Es ist ja schlimmer als Fukushima, als Tschernobyl, alles. Es ist so.
Ich möchte da einhaken. Was denkst du, können wir tun, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen?
Ja gut, jetzt abgesehen von Sozialverhalten und sowas, ne, politischen und kulturellen und Gleichstellungsdingen, einfach jetzt sofort keine Tierprodukte verwenden, weil die verbrauchen das meiste Wasser auf der Erde, mehr als die Industrie. Die verbrauchen das meiste Land auf der Erde, mehr als Industrie. Sie erzeugen das meiste CO2 auf der Erde, mehr als Industrie. Das ist der erste Schritt. Wer den gemacht hat, macht dann sowieso alle anderen Schritte eh von selbst, denke ich mal. Wenn man einfach mal sieht, dass man Frau, Mensch, einfach mal seinen Scheiß in die Hand nehmen kann, auch für die anderen Menschen und anderen Lebewesen, was für mich sehr wichtig ist, eben auch Schnecken, um sich rum, dann, ich weiß nicht, es ist total einfach. Einfach das, was am meisten CO2, Wasser und Land erzeugt bzw. verbraucht, einfach nicht mehr machen, keine Tierprodukte mehr verwenden.
Es ist Wahnsinn, wie der Mensch den Planeten zerstört, wobei du ja auch geschrieben hast, fand ich auch sehr gut, der Mensch ist ein kleiner, guter, freundlicher Witz der Natur.
Ja, das wird sich bald erledigen, ne? Also das ist ja auf Wende, ich habe jemanden, mit dem ich über Walexplosionen ein Paper geschrieben habe, Achim Reisdorf, der ist Paläontologe, der guckt sich also Millionen Jahre alte Sachen an. Und wenn du natürlich aus der Perspektive guckst, über Jahrhunderte von Millionen, dann ist der Mensch halt so, ja, okay, war mal nett gewesen, ist auch schön, ich mag Menschen, ja. Aber man muss nicht denken, dass das jetzt wir reden nicht von Jahrhunderttausenden, wir reden davon, wenn wir das nicht in den Griff kriegen, dann, ich meine, 10 Meter Meeresspiegelanstieg in den nächsten 1000 Jahren, das ist halt der Untergang allen dessens, was auch der bräsigste Knallkopf nicht mehr als seine nationale oder örtliche Kultur wahrnimmt oder ihre örtliche Kultur wahrnimmt. Das ist dann alles weggewaschen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich meine, so. Jetzt aber zu den Schnecken. Also das ist so, bei Weinbergschnecken zum Beispiel, die legen ihre Füße sozusagen aneinander, also ihre Unterseiten, und schießen sich dann so kleine Kalkpfeilchen in die Füße. Und dadurch wird dann festgelegt, sozusagen, wer Mann und Frau ist, weil die eigentlich Hermaphroditen, also Zwitter sind. Mhm. Und das fand ich interessant, weil es gibt sehr viele Anekdoten, die nicht richtig untersucht werden heutzutage mehr, weil das zu klassisch und langweilig gilt. Ja, Liebespfeile von Schnörkelschnecken, mein Gott, ne? Und dann bin ich hingegangen und habe die also eingesammelt und habe die einer Freundin gegeben, die mittlerweile beim Kalkinstitut arbeitete. Und die hatten ein Atommassenabsorptionsspektrometer und haben gesagt, okay, pass auf, du gibst uns das, du rufst uns nicht an. Und dann melden wir uns, wenn wir das rausgekriegt haben, welche Kalkkonfiguration das ist. Also wie der Kalk, in welcher Kristallform der ist. Und irgendwann haben die dann gesagt, okay, Marc, pass auf, das Aragonit, jetzt haben wir das rausgekriegt, jetzt lässt uns aber auch wieder in Ruhe. Nee. Dann habe ich gesagt, ja, vielen Dank, das finde ich super. Kriegen alle irgendwas, was sie wollen, Gummibärchen, Tassen, irgendwas, was den Menschen halt dann gefällt, so als kleines Dankeschön. Und dann habe ich einen Fachartikel darüber geschrieben und seitdem ist also die, sagen wir mal, Kristallstruktur sozusagen, die molekulare Struktur von des Kalkes in den Liebespfeilen der Schnörkelschnecken ist also jetzt auch aufgeklärt.
Aber die Schnecken, habe ich gelesen, können auch diese Pfeile aus Versehen woanders hinschießen.
Ja, natürlich. Das kann auch schief gehen, dass sie dann irgendwo mal in den, was wir so Augen nennen würden oder so, landen. Aber eigentlich, so dämlich sind sie eigentlich nicht. Das ist zum Beispiel eine von den Anekdoten. Wenn du dann die Kollegen und Kolleginnen fragst, die das berichten, dann fragst du die, ja, aber wie oft habt ihr denn schon gesehen, dass das daneben gegangen ist? Dann sagen die, ja, das hat mir mein Lehrer, Lehrerin, also akademischer Lehrer oder Lehrerin erzählt.
Okay.
Und so, und dann so, ja, und ich habe
Wahrheit passiert,
und ich habe
so,
glaube ich, auch mal gesehen oder zweimal, aber ich meine, so blöd sind die Schnecken auch nicht. Ich meine, die haben Millionen Jahre Evolution hinter sich. Die kriegen das schon hin.
Wie wichtig ist das, die Beauftragung von unabhängigen Menschen für dich? Wie oft passiert das, dass Menschen dich beauftragen und sagen, irgendwie ist hier ein Bekannter von mir umgefallen und das kommt mir alles ein bisschen spanisch vor?
Ja, das sind Menschen mit sehr, sehr direktem Interesse.
Wie zum Beispiel die Mutter, die dich kontaktierte, weil ihr toter, aufgebahrter Sohn weinte.
Genau.
Was war da passiert?
Genau das, was du gesagt hast, und das war, ist auch wirklich passiert. Das war eben das Problem. Jeder hat gesagt, nennen wir sie jetzt mal Margret, ne? Margret, mach dich nicht verrückt. Der hat nicht geweint, als er dich das letzte Mal gesehen hat. Das ist nicht passiert. Hier ist noch eine Tasse Tee. Und dann sagt die Margret natürlich, ich habe es gesehen. Und dann sagen wir, haben sie es zufällig auch fotografiert, weil die Leute ja neulich immer Handys dabei haben. Ja. Natürlich nicht zugeben, dass sie die Leichen fotografieren, aber viele machen das natürlich.
Wirklich?
Darf man ja auch. Du darfst ja, natürlich darfst du deine tote Mutter oder deinen toten Sohn fotografieren, warum ja nicht, ne? Und
der Sohn war ums Leben gekommen, dann war er aufgebahrt worden und dann hat die Mutter sich von ihm verabschiedet und er hat geweint.
Genau, exakt. Und dann hat sie das aber ganz präzise und ruhig beschrieben, weil oft sagen die Leute, ich bin nicht aufgeregt, ich spinne nicht oder so. Und dann ist in der Hälfte der Fälle ist es halt genau doch so. In der anderen Hälfte haben sie aber recht. Und dann habe ich halt rumgefragt bei den Kollegen und Kolleginnen aus der Rechtsmedizin. Ich kenne sehr viele Präparatoren und Präparatorinnen. Dann habe ich in unserem eigenen Fall gut mal geguckt. Und dann hat sich halt rausgestellt, dass es da mehrere Möglichkeiten gibt. Also die, auf die ich gekommen wäre, wäre die gewesen, dass das Auge zusammenfällt und dadurch das Wasser natürlich, wenn du da liegst, genau seitlich rausläuft. Mhm. Also du machst das gerade vor für die Hörerinnen und Hörer.
Genau.
Und die andere Möglichkeit ist aber auch, dass man es stabilisiert hat, zum Beispiel in Formaldehyd und dass dann durch irgendeine Gewebeauflösung Teile des Formalins rausgelaufen sind. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Es kann auch Glycerin sein, wenn die Leichen sehr umfangreich mit Leichenkosmetik bearbeitet wurden. Und
warum sollte man Formaldehyd in die Augen machen?
Damit das haltbar für die Aufbahrung ist, damit das nicht sich zersetzt und schlecht riecht oder sich verfärbt. Also da kann die Haut grün werden oder es riecht komisch und das wollen die Angehörigen natürlich nicht.
Okay, aber die Augen werden nicht zugeklebt.
Doch, die Augen sind immer zugeklebt,
Ach, wirklich?
Ja, die sind immer zu. Also ich habe noch nie in meinem ganzen Leben irgendwo auf der Welt einen Fall gesehen, wo bei einer Aufbahrung die Augen offen gelassen wurden. Das finden die Angehörigen zu
gruselig. Kann man die Augen einfach zuklappen oder gehen die wieder auf?
Also wenn die bei den Frischtoten also wenn die im Hospiz sterben oder so oder im Krankenhaus, dann geht's noch. Aber wenn die Leichenstarre einsetzt, die setzt am Kopf sehr schnell ein, bei den Kiefergelenken und so, dann musst du schon ein bisschen mehr Kraft anwenden, ja.
Okay, und ich habe irgendwie auch gelesen, dass der Mund auch manchmal zugeklebt wird.
Der Mund wird auch immer zugemacht, ja, ist richtig. Also früher hat man dann so ein weißes Tuch genommen, bis zum Hals gelegt und dann drunter irgendwas gelegt, Ziegelstein, Buch oder so. Und heute machst du es halt anders. Also heute nähst du den zu oder klebst den zu.
Okay.
Oder so,
ja. Träumst du manchmal von deinen Fällen?
Nee, also ich habe ganz am Anfang, als ich in der Rechtsmedizin war das eher so, weil wir Biologen, Biologinnen, wir waren unten in dem Gang, wo auch die Leichen waren drin. Mhm. Und das war natürlich, weil ich habe samstags, sonntags immer gearbeitet und dann war da halt wirklich so wie im Kinofilm, kaltes Neonlicht, damals noch mit diesem Grünstich, den man nicht sieht, aber den man dann wahrnimmt unbewusst. Also das ist so ein kränkliches Licht, sagen wir mal. Und ein ganz langer Gang und am Ende eine Milchglasscheibe und die Leichen. Also wirklich wie in einem Film. Und das fand ich manchmal ein bisschen unangenehm und dann hat sich das so ein bisschen in die Träume geschleppt. Das war aber nicht so schlimm. Also das war dann so wie, ich bin dann aufgewacht und dann dachte ich, weiß ich noch so, du hast gerade geträumt, da sitzt jetzt eine Leiche über dir im Zimmer oder so. Das war aber nicht so schlimm und das ging vielleicht eine Woche oder zwei oder so. Und auch nur aus so einem Anlass heraus, also sonntags, komisches Wetter draußen, merkwürdige Fälle liegen da hinten, du weißt, was du da vor dir liegen hast im DNA-Labor und sowas halt. Aber ansonsten träume ich eigentlich eher davon, wie ich mit Leuten, die ich seit langer Zeit nicht mehr getroffen habe, irgendwas unternehme. Und also in meinen Träumen bin ich immer unterwegs mit Leuten und unternehme irgendwas mit denen.
Was ist deine Definition von Glück?
Also für mich meinst du jetzt? Ja, also für mich, dass ich meinen Krimskrams erledigen kann. Also dass ich jetzt hier mit dir sitze, dass das klappt oder dass du noch extra zum Brezelbäcker gefahren bist, hast du noch Brezel mitgebracht oder als Überraschungsgeschenk von deiner Firma da die Kondome und die Tassen oder dass du erzählt hast, dass ihr eine große Kampagne macht. Also Sachen, die hätte ich ja nie erfahren. Ne? Also diese Bürgerinnen, wie hast du das genannt?
Bürgerinnenversammlung.
Also die Bürgerinnenversammlung, Und daran knüpft sich vielleicht wieder irgendwas an und so. Also das, also einfach so, dass es vor sich hin wurschtelt und immer interessant bleibt. Das finde ich für mich Glück. Aber das ist keine Definition für andere. Ich kenne auch Leute, die einfach ein mega geregeltes Leben haben wollen. Jetzt ist ein echter Fall, Haus am Ende der des U's, wo auch kein Krach dahinter ist auf der anderen Seite und wo keine Bebauung möglich ist und wo jeder Tag genau gleich stattfindet und wo die Frühstückssachen auf dem Tisch stehen bleiben, weil die 365 Tage im Jahr sowieso genau gleich sind und so weiter und so weiter, ist auch völlig okay. Also ich habe, also und ach so, und von der Weltgesundheitsorganisation sollte man vielleicht die Definition von Gesundheit noch einführen.
Ja.
Also dass man halt in dem Rahmen auch körperlich, aber auch, wie soll man es nennen, seelisch oder nervlich auf der Höhe der Zeit ist. Ne? Also das gehört immer dazu. Es gibt natürlich auch Menschen, die sind krank und können trotzdem noch halbwegs glücklich sein, aber ich würde den Gesundheitsbegriff noch damit reinziehen, sonst finde ich es ein bisschen awkward.
Letzte Frage, was ist für dich Wahrheit?
Ja, was man messen kann. Also der Wahrheit ist der Teil, den du messen kannst und es gibt daneben auch noch andere wahre Teile, die nicht messbar sein können, weil du keine Spuren hast.
Cool. Danke.
Sehr gerne.
Danke dir auch. Viel Spaß heute Abend.
Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Eine super aufregende erste Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast bei Apple Podcasts oder bei Spotify abonniert und ihm eine Rezension hinterlasst. Das kann man bei Apple Podcasts machen. Ich weiß, keiner hat Zeit für sowas, aber ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Ihr könnt mir auch gerne schreiben an unausgesprochen@einhorn.my, welchen Gast ich in den Podcast einladen sollte und über welche Themen eurer Meinung nach viel mehr gesprochen werden muss. Ich wünsche euch eine herrliche Zeit. Macht's euch schön, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Eure Cordelia.